Sternengeschichten Folge 644 Formamid und der Ursprung des Lebens. Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Das ist eine grundlegende Frage der Wissenschaft bzw. eine der grundlegenden Fragen überhaupt. Wir Menschen haben uns das immer schon gefragt und bevor wir die Wissenschaft gehabt haben, um darüber nachzudenken, haben wir uns halt religiöse Schöpfungsmythen ausgedacht, um eine Antwort zu bekommen. Weil wir halt eine Antwort auf diese Frage haben wollen, weil es eine wichtige Frage ist. Schöpfungsmythen, die gibt's heute immer noch, aber es gibt mittlerweile auch die Wissenschaft und die hat bis jetzt zwar noch keine eindeutige Antwort auf diese Frage geliefert, aber immerhin ein paar sehr spannende Hinweise und die haben mit Blausäure zu tun, mit radioaktivem Material und mit etwas, das Formamid heißt. Aber fangen wir mal am Anfang an, denn der ist es ja, der uns interessiert. Wir wissen mittlerweile ganz gut, wie sich das Leben nach seiner Entstehung entwickelt hat, wie aus den allerersten Lebewesen die Vielfalt des Lebens entstanden ist, die wir heute auf der Erde beobachten. Das lässt sich mit der Theorie der Evolution sehr gut erklären. Was wir aber noch nicht erklären können, ist, wie das Leben selbst entstanden ist. Nachdem die Erde vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist, war da noch kein Leben. Da waren nur jede Menge chemische Stoffe, Moleküle, Atome und so weiter, die an verschiedensten Orten in den verschiedensten Zuständen herumgelegen sind. Irgendwann muss irgendwas passiert sein, sodass komplexere Moleküle entstanden sind, die in der Lage waren, Kopien von sich selbst herzustellen, manchmal mit kleinen Fehlern, also mit Mutationen. Und das ist der Punkt, wo dann die Evolution einsetzen kann und wo wir sagen können, dass da jetzt Leben ist. Aber wir wollen wissen, was passieren muss und vor allem, was es braucht, damit dieser allererste Schritt passieren kann. Und was es braucht, ist Wasser. Oder? Das erscheint logisch. Wir wissen, dass das Leben auf der Erde ohne Wasser nicht existieren kann. Wir Menschen und die anderen Lebewesen bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Wenn wir kein Wasser haben, dann sterben wir und es braucht auch Wasser, damit die diversen chemischen Vorgänge in unserem Körper ablaufen können. Und das stimmt zwar alles, aber nicht ganz. Aber dazu kommen wir gleich. Wir wissen aus diversen chemischen Experimenten, dass wir Nukleinsäuren und Aminosäuren brauchen, damit sich daraus Leben entwickeln kann. Und wir wissen auch, wie diese komplexen Moleküle entstehen können. Aber es hilft uns nichts, wenn auf der frühen Erde hier mal eins dieser Moleküle entsteht und dann dort mal wieder eines. Die müssen in ausreichend hoher Konzentration entstehen und es braucht deswegen auch eine ausreichend hohe Konzentration der Chemikalien, aus denen dann diese komplexen Moleküle entstehen können. Oder anders gesagt, wir brauchen einen Prozess, der dafür sorgt, dass sich diese Vorläuferstoffe ausreichend oft in ausreichend hoher Konzentration an passenden Orten auf der jungen Erde ansammeln. Das nennt sich das Konzentrationsproblem und es ist nicht das einzige. Das zweite Problem nennt sich Wasserparadoxon. Denn wir brauchen das Wasser zwar, um zu leben, und Leben braucht Wasser. Für die Bausteine des Lebens und ihre Bildung ist Wasser aber gar nicht so super. Diese Bausteine können chemisch mit den Wassermolekülen reagieren und das führt dann dazu, dass sie zerstört werden. Die lösen sich quasi im Wasser auf. Diese beiden Probleme, das Konzentrationsproblem und das Wasserparadoxon, die machen es schwierig zu erklären, wie sich auf der jungen Erde ausreichend viele Bausteine des Lebens bilden konnten, sodass daraus irgendwann Leben entsteht. Und eine Lösung dafür könnte Formamid sein. Die chemische Formel dafür lautet CH3NO. Formamid besteht also aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Der Name kommt übrigens vom lateinischen Wort für Ameise, Formica, weil Formamid chemisch mit der Ameisensäure verwandt ist, die wiederum so heißt, weil das eine Säure ist, die unter anderem Ameisen zur Verteidigung produzieren und verspritzen. Aber Ameisen haben jetzt nichts mit der Entstehung des Lebens zu tun, das Formamid aber schon. Bei normalen Bedingungen, also bei Raumtemperatur und bei normalem Druck, ist Formamid eine farb- und geruchslose Flüssigkeit und diese Flüssigkeit, die ist sehr gut, besser als Wasser geeignet, um darin und daraus die Bausteine des Lebens zu produzieren. Das löst unser Problem aber nur bedingt. Denn jetzt müssen wir uns fragen, wie auf der jungen Erde ausreichend viel Formamid in ausreichend großer Konzentration entstanden ist. Wir wissen, dass sich Formamid unter anderem aus Blausäure bilden kann. Blausäure besteht aus Wasserstoff, Stickstoff und Kohlenstoff. Bis auf den Sauerstoff haben wir da schon alles, was wir für Formamid brauchen. Den Sauerstoff, den könnte man aus Wassermolekülen kriegen. Die waren ja auch überall damals. Aber es fehlt noch eine Zutat, damit die entsprechenden Reaktionen ablaufen können. Wassermoleküle, die fallen ja nicht einfach so auseinander. Wenn das so wäre, dann wäre das blöd für uns. Es braucht Energie, damit das passiert, und die muss irgendwo herkommen. Und die könnte, so eine Vermutung, aus Radioaktivität stammen. Überall auf und in der Erde gibt's diverse radioaktive Elemente, die waren von Anfang an dabei, die waren in dem Material, aus dem unser Planet entstanden ist. Es hilft aber nichts, wenn die einfach nur so überall verstreut sind. Es muss ausreichend viel davon an einem Ort geben, damit die Strahlung stark genug ist, um ausreichend viele Wassermoleküle aufzuspalten. Aber auch das ist möglich. Das kann einerseits durch Seifen passieren. Und damit ist nicht das gemeint, mit dem wir uns die Hände waschen. In dem Fall ist das ein geologischer Fachbegriff. Das fließende Wasser in einem Fluss kann zum Beispiel Material transportieren, Sand, Gestein und so weiter. Und dieses Material kann sich unterwegs dann ablagern und unter den richtigen Bedingungen kann sich dieses Material dann quasi von selbst sortieren. Unterschiedliche Stoffe mit unterschiedlichen Eigenschaften und Gewicht, die werden unterschiedlich stark und weit transportiert und am Ende wird die Materialmischung sortiert und die einzelnen Stoffe werden konzentriert an einem Ort abgeladen. Sowas nennt man Seife und es kann durchaus sein, dass man diese geologischen Seifen auch mit radioaktivem Material kriegt, also durch Ablagerung natürlich entstandene Konzentrationen radioaktiver Materialien an unterschiedlichsten Orten auf der Erde. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit, nämlich sogenannte Naturreaktoren. Das sind quasi Kernkraftwerke, die natürlich entstehen. Wenn sich an einem Ort ausreichend viel Uran ansammelt, dann kann dort genau das passieren, was wir in Kernkraftwerken künstlich machen, nämlich eine Kettenreaktion. Uranatome zerfallen, senden dabei Neutronen aus, die wiederum dafür sorgen, dass andere Uranatome zerfallen und neue Neutronen aussenden und so weiter. Damit das alles nicht zu schnell oder zu langsam passiert, sondern genau in der richtigen Geschwindigkeit, verwenden wir in den Kernkraftwerken Moderatoren. Das sind Materialien, die genau die richtige Menge an Neutronen durchlassen. In einem Naturreaktor kann Wasser die Rolle eines solchen Moderators spielen und wir wissen, dass so etwas existieren kann, weil wir das schon beobachtet haben. In Gabun in Westafrika gibt es den Naturreaktor Oklo und wir haben Spuren von sehr viel mehr solcher Naturreaktoren entdeckt, die in der Vergangenheit existiert haben. Zu erklären, wie Oklo genau entstanden ist, das wäre wieder eine ganz eigene Geschichte. Für diese Geschichte jetzt ist es nur wichtig zu wissen, dass es sowas geben kann. Wir haben also mindestens zwei Möglichkeiten, wie auf der frühen Erde ausreichend viel radioaktive Strahlung entstanden sein könnte, um die zur Bildung von Formamid notwendigen Reaktionen auszulösen. Nämlich einerseits durch geologische Seifen, die durch Sedimentation entstanden sind, und andererseits durch Naturreaktoren. Die radioaktive Strahlung, die dann von dort kommt, kann Wassermoleküle aufspalten und die können sich mit Blausäure zu Formamid verbinden. Aber, wird jetzt vielleicht jemand einwenden wollen, wo kommt denn die Blausäure her? Die kann relativ einfach aus Acetonitril entstehen. Das ist so wie Blausäure ein Molekül aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff. Und auch dieses Molekül kann durch radioaktive Strahlung aufgespalten werden und zusammen mit Wasser Blausäure bilden. Übrigens, und das ist jetzt ein kurzer Exkurs, Blausäure und Acetonitril, das sind keine obskuren Chemikalien, die nur in irgendwelchen Labors auftauchen oder in Krimis im Fall der Blausäure. Die sind überall im Universum zu finden. Wir haben Acetonitril in Kometen nachgewiesen und in den Wolken, aus denen Sterne entstehen. Und Blausäure, die ist quasi überall dort, wo wir hinschauen. In allen möglichen Kometen haben wir das gefunden. In den Atmosphären von Planeten anderer Sterne. Wir haben Blausäure in den Eisvulkanen des Saturnmondes Enceladus entdeckt und so weiter. Acetonitril und Blausäure sind extrem häufige Moleküle, die leicht entstehen und wir können davon ausgehen, dass sie auch auf der jungen Erde entstanden sind und vorhanden waren. Der komplette Prozess, der könnte jetzt so aussehen. Wir haben irgendwo auf der jungen Erde Wasser. Dieses Wasser hat durch Sedimentation eine Konzentration radioaktiver Elemente abgelagert. Aus Stickstoff und aus Methan, die in der Atmosphäre der jungen Erde reichlich vorhanden waren, bildet sich Acetonitril. Und durch die radioaktive Strahlung entsteht daraus Blausäure und daraus wieder mit Hilfe der Radioaktivität bildet sich zusammen mit Wassermolekülen das Formamid. Das sickert durch die Sedimente, in dem sich die radioaktiven Ablagerungen befinden und wo die chemischen Reaktionen ablaufen, bis es auf Grundgestein trifft und sich dort ansammelt. Jetzt haben wir eine ausreichend große Menge an Formamid und in dieser nicht wässrigen Lösung können sich die Bausteine des Lebens bilden. Natürlich ist das in Wahrheit alles sehr viel komplizierter, als ich das jetzt dargestellt habe. Und nur weil das funktionieren kann, wissen wir natürlich noch lange nicht, ob es auch so passiert ist. Aber wir wissen zumindest, dass es einen Weg gibt, wie das Leben auf der Erde entstanden sein kann, ohne vom Wasser, das es erst später braucht, behindert zu werden. Und wenn es tatsächlich so gelaufen ist, dann hat das spannende Konsequenzen für unsere Suche nach außerirdischem Leben. Denn Blausäure und Acetonitril gibt's, wie gesagt, überall. Es gibt auch überall im Weltall radioaktive Strahlung. Und es gibt auch jede Menge Wasser. Nicht in flüssiger Form, aber Wassermoleküle sind im Kosmos enorm häufig. Das heißt, Leben kann vielleicht auch dort entstehen, wo wir bisher nicht gedacht haben, dass es entstehen kann.